herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie heute bei der Lesung mit Kim Hye-jin begrüßen zu dürfen. Sollten Sie bisher noch nie in Kontakt mit koreanischer Literatur gekommen sein, so ist das vermutlich weniger Ihrem Desinteresse geschuldet als der mangelnden Aufmerksamkeit, die der europäische Literaturbetrieb der koreanischen Literatur bis heute entgegengebracht hat. Ich lese Ihnen kurz ein Zitat vor. Warum sollte ich verheimlichen, dass ich von der japanischen Literatur keine Ahnung habe und von der chinesischen und koreanischen ebenfalls? Diese Worte stammen von keinem geringeren als dem allseits bekannten deutschen Literaturkritiker Marcel Reicher-Nitzky, als Oe Kenzaburo den Nobelpreis 1994 erhielt. Vergleicht man die Anzahl der Übersetzungen aus der japanischen Literatur ins Deutsche mit der aus der koreanischen Literatur, so ist die Zahl der koreanisch übersetzten Bücher noch viel, viel geringer. Und insofern ist es wirklich umso begrüßenswerter, dass Sprachsalz dieses Jahr einen deutlichen Gegenpol zu dieser unrühmlichen Tradition setzt. Die Frage, welche Gruppen und Individuen in einer Gesellschaft Beachtung oder weniger Beachtung finden, findet sich übrigens als ganz zentrales Thema in allen Werken von Kim Hye-jin. In ihrem ersten Roman, der ist 2013 erschienen und hieß also in der englischen Übersetzung Central Station, hier geht es um obdachlose Menschen, die alles verloren haben, was sie in der Vergangenheit besaßen, die keine Zukunft haben und abseits der Gesellschaft leben. In ihrem vorläufig letzten, 2019 erschienenen Roman, The Work of Number 9, hier zeigt uns die Autorin die Auswirkungen eines enthemmten neoliberalen Kapitalismus am Beispiel eines Firmenangestellten, der nach lebenslanger Tätigkeit von seiner Firma gezwungen wird, zu kündigen. Und in dem Roman Die Tochter, aus dem Kim heute lesen wird, der ist in Korea 2017 schon erschienen, es war der zweite Roman, und es ist eben das erste ins Deutsche übersetzte Werk von Kim. In diesem Roman geht es um die prekären Beziehungen von Frauen und auch um die prekären finanziellen Verhältnisse von Frauen. Rain und Green sind zwei junge Frauen, die in gleichgeschlechtlicher Beziehung leben. Green ist Lehrbeauftragte an der Universität und engagiert sich dort gegen die Diskriminierung von homosexuellen Kollegen. Und erzählt wird diese Geschichte aus der Perspektive der Mutter von Green. Das ist eine Pensionistin, die ihre magere Rente als Pflegerin in einem Altersheim aufbessert und sich dort um eine Greisin kümmert. Diese Greisin Jen ist eine Art von koreanischer Mutter Teresa, die sich ihr Leben lang um Waisenkinder und Migrantinnen gekümmert hat und auch viel Anerkennung bekommen hat. Aber nun wird auch diese Greisin Opfer dieser brutalen Wirtschaftslogik und soll in irgendeiner Weise entsorgt werden. Das Ganze wird aus einer sehr interessanten Perspektive erzählt und als Les- und Leserin also wird man wirklich fast schmerzhaft immer an diese Grenze herangeführt, also um zu fühlen, wie Menschen aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden oder mangelndes Verständnis erfahren. Mehr verrate ich jetzt aber nicht dazu, aber Ihnen möchte ich nur noch, dass Kim Hye-jin mehrere Literaturpreise erhalten hat. Ihre Werke sind auch in verschiedene Sprachen übersetzt worden und sie ist ein Teil einer sehr lebendigen jungen Kulturszene in Südkorea. Ich begrüße jetzt auch noch Simone Fuchs, die die schwierige Aufgabe des Übersetzens übernommen hat. Danke, Simone. Und Eva-Maria Ginsberg, die die deutschen Texte lesen wird. Bitte sehr.
Hallo, ich bin Kim Hye-jin이라고 합니다. 굉장히 좀 떨리는데 좀 감안을 해주셨으면 좋겠습니다. 저는 이제 한국에서 왔고요. 올 때 어떤 분들이 이 행사에 올지 굉장히 궁금했었는데 많은 분들이 계셔서 되게 기분이 좋고 저한테 굉장히 뜻깊은 경험이 될 것 같습니다. 그래서 조금 긴장되긴 하지만 최선을 다해 보겠습니다. 고맙습니다.
Frau Kim freut sich sehr, heute hier sein zu dürfen. Sie ist extra aus Korea hergekommen und sie ist ein bisschen nervös. Aber sie bedankt sich sehr, dass so viele Leute gekommen sind und denkt, dass es heute eine sehr interessante und geistreiche Veranstaltung sein wird.
Migo, 그게 누구야? 제니 재미있다는 듯 소곤거린다. 나는 제네 귓가에 대고 기억을 찾는 데 도움이 될 만한 이야기를 조금 더 해본다. 그러나 나 역시 띠팟에 관해선 아는 게 별로 없다. 어르신이 키운 거나 다름없으시잖아요. 매달 돈을 보내셨잖아요. 기억 안 나세요? 아니야, 나는 아이가 없어. 근데 애들이 있어? 몇이나 있어? 제니 묻는다. 저요? 딸 하나예요. 딸이 있어? 좋지, 좋아, 곱겠어. 엄마 닮아서, 엄마가 고와, 곱다고. 잠시 침묵이 깃든다. 괜한 말을 했다고 자책하는 동안 창 너머를 응시하던 제네 눈동자가 천천히 내게로 되돌아온다. 오늘은 집에 안 가? 가야죠, 조금만 더 있다가. 애들이 있어? 딸 하나요. 아들 없고 딸 하나? 네, 딸 하나. 좋지, 좋아, 곱겠어. 엄마가 곱잖아. 똑같은 대화를 서너 번 더 한 다음에야 젠을 눕히고 이불을 덮어준다. 한참 만에 젠의 숨소리가 고르게 번진다. 가끔씩 컥컥거리며 거친 숨소리가 들리면 살며시 몸을 일으키고 침대의 높낮이를 조절해준다. 몇 달 전 병실을 나눠 쓰던 노인이 죽은 뒤로 이 병실엔 새로운 사람이 들어오지 않는다. 다른 병실보다 많은 비용을 부담해야 하는 탓이다. 공부를 너무 많이 시킨 것 같아요. 우리 딸요. 그 애는 실컷 공부했으면 했어요. 대학도 가고 대학원도 가고 그러면 교수도 되고 좋은 신랑감도 만나고 그럴 거라고 생각했어요. 그런데요. 우리 딸은 정말 바보예요. 도대체 무슨 생각을 하는지 모르겠어요. 요즘은 그 애를 생각하기만 해도 숨이 턱턱 막혀요. 내 잘못이겠죠? 뭔가 잘못한 게 분명해요. 내가요. 근데 정말 모르겠어요. 어디서부터 손을 대야 할지, 내가 그걸 할 수 있을지. 그래도 내가 엄마잖아요. 이 세상에 나 말고 누가 그런 일을 하려고 하겠어요. 잔잔하던 마음이 한쪽으로 기울어지고 일렁거리는 게 느껴진다. 나는 잠시 숨을 고른다. 까만 창 너머로 반짝거리며 뭔가가 떠오른다. 비행기다. 정말 속이 상해요. 그 애는 왜 평범하게 살려고 하지 않을까요? 왜 그런 노력조차 안 하는 걸까요? 나는 왜 그런 애를 낳았을까요? 그 애를 낳았을 때 얼마나 기뻤는지 몰라요. 보고 있으면 놀랍고 신기하고 잠든 그 애를 내려다보고 있으면 사랑이라는 말로밖에는 설명할 수 없는 감정이 차올랐어요. 나는 잠시 말을 그치고 하고 싶은 말을 자르듯 어금니를 부딪히며 딱딱 소리를 내본다. 어떤 말들은 도저히 소리가 되어 나오지 않는다. 세모처럼 단단히 박혀서 결코 뽑아낼 수 없을 것 같다. 내 딸은 하필이면 왜 여자를 좋아하는 걸까요? 다른 부모들은 평생 생각할 이유도 필요도 없는 그런 문제를 던져주고 어디 이걸 한번 넘어서 보라는 식으로 날 다그치고 닥달하는 걸까요? 왜 저를 낳아준 나를 이토록 슬프게 만드는 걸까요? 내 딸은 왜 이토록 가혹한 걸까요? 내 배로 낳은 자식을 나는 왜 부끄러워하는 걸까요? 나는 그의 엄마라는 걸 부끄러워하는 내가 싫어요. 그 애는 왜 나로 하여금 그 애를 부정하게 하고 나조차 부정하게 하고 내가 살아온 시간 모두를 부정하게 만드는 걸까요? 네, 여기까지입니다. 하셨어요.
Ihre Augen, die meinem Blick bislang erfolgreich ausgewichen sind, richten sich endlich widerstrebend auf mich. Ihre Miene verrät, dass sie zögert, mir zu antworten. Dann verändert sich der Ausdruck, als suche sie angestrengt nach den richtigen Worten. Sie öffnet ihre Umhängetasche und holt ein großes, dünnes Buch heraus. Auf dem Umschlag sind bunte Teller und frische Zutaten abgedruckt. Sie öffnet das Buch, schreibt etwas auf die erste Seite und schiebt es mir zu. Für Greens Mutter. Als ich in dem Buch blättere, tauchen die Namen der Personen auf, die daran mitgewirkt haben, der Reihe nach dicht an dicht aufgelistet. Die Buchstaben sind so klein, dass sie wie zufällig verstreute Reiskörner aussehen, während ich mit zusammengekniffenen Augen nach ihrem Namen und Lebenslauf suche, erklärt sie. Green sagte mir, dass sie ihr Einverständnis gegeben hätten und ich dachte, alles sei geregelt. Nur deshalb bin ich hier. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie verärgert habe. Zuallererst, meine Tochter heißt nicht Green. Das Mädchen hebt für einen Moment den Kopf und unsere Blicke treffen sich. Natürlich, ich bin nur so daran gewöhnt, sie so zu nennen. Ich klappe das Buch zu und schiebe es wieder zu ihr zurück. Die Summe für die Einmaleinlage der alten Wohnung hatten Green und ich gemeinsam zusammengespart. Dann brauchte Green dringend Geld und hat unser Konto geleert. Seit letztem Jahr bezahlen wir stattdessen monatlich Miete. Daher bleibt mir jetzt keine andere Wahl. Wenn es einen anderen Weg gäbe, wäre ich nicht hier. Fragen über Fragen wirbeln mir durch den Kopf. Bis gerade eben hatte ich keine Ahnung, wie die beiden zu einer gemeinsamen Wohnung gekommen waren. Genauso wenig wusste ich, wer sich mit welchem Anteil daran beteiligt hatte und wie sie ihren Lebensunterhalt bisher bestritten haben. Ich hatte meiner Tochter damals für die Einlage der Wohnung eine beträchtliche Summe zur Verfügung gestellt. Anscheinend habe ich dadurch in gewissem Maße zu ihrem Lebensunterhalt beigetragen. Ich frage nicht, warum meine Tochter das Geld abgehoben hat und wie viel es war. Auf diese Weise mache ich deutlich, dass ich weder einen Grund noch die Absicht habe, mich da einzumischen. Ich will nicht Green die Schuld an unserer Situation geben. Wir werden irgendwie einen Weg finden, zusammen zu sein, auch wenn wir unser gesamtes Hab und Gut da draußen wegwerfen müssen. Kaum hatte sie sich erhoben, um zu gehen, fallen erste Regentropfen und entwickeln sich rasch zu einem Wolkenbruch. Ich höre von draußen die Kinder aus dem ersten Stock nach ihrer Mutter rufen. Also sage ich zu dem Mädchen, das gerade an der Haustür in die Schuhe schlüpft: Bringen Sie das Gepäck rein, bevor es nass wird. Sie können hier bleiben, bis es aufhört zu schütten. Durch den strömenden Regen zieht sie schweigend die Koffer hinter sich her. Sie ist entweder wütend oder erleichtert. Im Nu ist sie von Kopf bis Fuß durchnässt. Ich gebe ihr ein trockenes Handtuch. Wie kann man sich so leichtfertig Geld borgen, ohne zu wissen, wie und wann man es zurückzahlen kann? Mir kommt der Gedanke, dass das inakzeptable Verhalten meiner Tochter letztendlich meine Schuld ist. Zugleich bin ich aber der Überzeugung, dass die beiden mit über 30 in der Lage sein sollten, das unter sich zu regeln. Die Gedanken spielen in meinem Kopf lautstark Ping-Pong. Kein Wunder, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Vielleicht ist das alles aber auch nur ein raffinierter Trick und die beiden erwachsenen Kinder sind nichts als schlaue Betrüger. Vielleicht hat man ihnen in der Schule beigebracht, wie man wirkungsvoll auf die Tränendrüse drückt, statt mit der Faust zu drohen. Bin ich ein ahnungsloses Opfer, das von den beiden übers Ohr gehauen wird? Oder haben sich die Dinge tatsächlich so entwickelt? Im Moment bleibt mir jedenfalls nur übrig, das vermeintlich Unvermeidbare zu akzeptieren. Wollen Sie einen Kaffee? Ich muss dem Mädchen nun jeden Morgen in der Küche begegnen. Rain, laut ausgesprochen habe ich den Namen noch nicht. Ich hoffe, wir sehen uns möglichst selten, zumindest morgens. Das hatte ich ihr gleich nach dem Einzug unmissverständlich mitgeteilt. Das war vor ein paar Tagen, genau an dieser Stelle. Kaffeeduft erfüllte die Küche, ein Röstaroma stark und berauschend. Sie sah mich nur kurz an und fuhr dann fort, den Kaffee aufzubrühen. Nach einer Weile hatte sie zwei Tassen Kaffee zubereitet und stellte eine davon auf den Esstisch. Um 10 Uhr geht mein Dienst los. Daher stehe ich immer um diese Zeit auf, dann brauche ich einen Kaffee. Es waren jedoch nicht ihre dreisten Worte und ihr unhöfliches Benehmen, die mich zum Schweigen brachten. Wie Sie wissen, steuere ich meinen Anteil zu der monatlichen Miete und den Kosten für den Lebensunterhalt bei. Ich habe sogar 4 Monatsmieten im Voraus bezahlt. Da Ihnen die Situation unangenehm ist, werde ich mich zurückhalten. Aber ich denke, Sie sollten auch wissen, dass ich dadurch gewisse Rechte habe. Natürlich stimmte das, was sie sagte. Nachdem sie die Küche verlassen hatte, kehrte ich fluchtartig in mein Zimmer zurück. Aufgewühlt saß ich auf der Bettkante und dachte über ihre Worte nach. Miete, Lebenshaltungskosten, Rechte. Ich dachte an meine Autorität, die ich gegen Geld eingetauscht hatte, an meine Eignung als Mutter, an die Scham und die Verachtung, die meine Grundfeste erschüttern. Der Raum, der mir bleibt, um mich wohlzufühlen, wird immer kleiner, wie ein Bogen Papier, den man wieder und wieder auf die Hälfte faltet. Dann eines Tages werden meine Tochter und das Mädchen bemerken, dass ich nicht mehr da bin. Nicht, dass ich selbst verschwende, nur der Ort, an dem ich stehe, wird sich in Luft auflösen. So werde ich zur Unsichtbaren. Nein, wahrscheinlich werden sie das nicht einmal wahrnehmen. Seither verzichte ich auf das Frühstück. Ich kann mich nicht erinnern, warum ich in die Küche gegangen bin. Während ich sinnend dastehe, bringt mir das Mädchen eine Tasse Kaffee und Apfelschnitze. Dann, als habe sie ihrer Pflicht Genüge getan, blättert sie in ihren Notizzetteln und liest konzentriert. Ich weiß, worüber die beiden in der letzten Nacht gesprochen haben. Sie dachten wohl, ich schliefe. Oder sie taten, als sei ich nicht da. Als sie auf dem Sofa im Wohnzimmer saßen und sich leise unterhielten, unterbrochen nur von dem Klirren ihrer Gläser, die vermutlich Bier enthielten. »Sollen wir noch mal hochgehen?«, fragte meine Tochter. »Warten wir noch«, antwortete das Mädchen. »Was hältst du davon, was dieser Typ gesagt hat?« »Familienangelegenheit, wie?« »Wir sollen uns um unseren eigenen Dreck kümmern.« »Was für ein Mistkerl! Keiner von denen, die das alles mit angehört haben, hat auch nur ein einziges Wort erwidert, nicht einmal die Polizisten. Jeder weiß, was los ist. Trotzdem glauben sie, es würde schon alles gut, wenn sie sich nur taub stellen. Was soll das? Sollen wir einfach den Mund halten und zur Tagesordnung übergehen, oder was?« Es ging um den Mann im ersten Stock. Der Streit zwischen dem Ehepaar dort hatte am Abend begonnen und war immer lauter geworden, bis er schließlich auch unten deutlich zu hören war. Ich habe versucht, meine Tochter zurückzuhalten und erklärt, das sei nichts Außergewöhnliches. Doch sie hat sich losgemacht und darauf bestanden, hochzugehen. »Wer bist du denn? Was willst du? Mach die Tür zu. Verschwinde, hörst du nicht?« hörte ich den Mann toben, ging in den Hof, legte den Kopf in den Nacken und rief nach oben. »Das ist meine Tochter. Schatz, komm wieder runter. Entschuldigen Sie, aber wie können Sie so herumbrüllen mitten in der Nacht? Alle anderen verhalten sich ruhig. Schatz, hab ich dir nicht gesagt, dass du runterkommen sollst?« Für einen Moment herrschte Stille. Junges Fräulein, das ist eine Familienangelegenheit. Sie brauchen hier nicht herumzustehen und mir Moralpredigten zu halten. Die Stimme des Mannes verriet, dass er seinen wallenden Zorn nur mit Mühe im Zaum halten konnte. Meine Tochter fuhr dazwischen, als hätte sie nur darauf gewartet. Mann, ihre Kinder zu sehen, wie können Sie denken, das ginge niemanden etwas an? Menschen zu schlagen ist eine Straftat. Häusliche Gewalt ist eben auch Gewalt. Kann niemand hier die Polizei holen? Schauen Sie doch nicht einfach zu. Rufen Sie für die verdammte Polizei. Was macht ihr denn bloß? Herumstehen und glotzen? Das geht euch nichts an, oder? Verdammt, das geht wirklich zu weit. Es dauerte lange, bis die Polizei schließlich kam. Während die Signalleuchten des Streifenwagens blinkten und die Sirenen die ruhige Gasse aus ihrem Schlaf riss, regte sich meine Tochter gegenüber den Polizisten auf und wurde erneut laut. Kaum hatte ein Beamter seinen Satz beendet, wonach die Polizei sich nicht in jeden kleinen Familienstreit einmischen könne, insbesondere da die Ehefrau von einer Anzeige absehen wolle, sprang das Mädchen meiner Tochter zur Seite. Der Täter steht unmittelbar vor ihr. Wer traut sich schon, unter diesen Umständen Anzeige zu erstatten? Bitte unternehmen Sie etwas. Finden Sie heraus, was passiert ist, anstatt Ihre Hände in den Schoß zu legen. Wir leben in einem kleinen Viertel. Ich wünschte, meine Tochter und ihre Partnerin würden nicht so einen Lärm veranstalten und die Aufmerksamkeit aller Leute auf sich ziehen. Ich hoffte inständig, sie würden endlich davon ablassen, was bei dem Ehepaar und ihren Kindern vor sich ging. Die jungen Leute haben doch keinen Schimmer, was es heißt, eine Ehe zu führen und Kinder großzuziehen. Und sie schämen sich nicht einmal dafür, dass sie davon nichts wissen. Sie denken nicht eine Sekunde darüber nach, wer sich hier wirklich schämen sollte. Nachdem ich mir ein Bild von der aufgeregten Menschentraube in der Gasse jenseits unseres Hofs verschafft hatte, kehrte ich in die Wohnung zurück, schloss die Zimmertür und legte mich hin. Nach dem ganzen Aufruhr war es kein Wunder, dass mich die flüsternden Stimmen meiner Tochter und des Mädchens aus meinem oberflächlichen Schlaf weckten. Es ist so leicht wegzusehen, so bequem. Niemand braucht sich dann die Mühe zu machen, herauszufinden, was wirklich los ist. Stattdessen können Sie einfach behaupten, Sie hätten keine Ahnung gehabt. Genau, diese Gesellschaft ist wirklich abstoßend, einfach unglaublich. Erwachsene Menschen sollten doch ein Mindestmaß an Mitgefühl besitzen. Wie kann dieser Typ so rumbrüllen, obwohl seine Kinder verängstigt weinen? Und die ganzen Schaulustigen? Das ist doch nicht zu ihrer Unterhaltung. Sie hören alles, aber unternehmen nichts. Unfassbar! Sprich leiser, du wächst nach deiner Mutter. Meine Tochter hat sich in Rage geredet. Die Stimme des Mädchens klingt im Gegensatz dazu eher kühl. Hitze steigt auf, Kälte sinkt zu Boden. Stellt man das bildlich dar, wird daraus ein Kreis. Würde man die Stimmen mischen, könnte das eine angenehme Temperatur ergeben. Wie stellen sich die beiden unsere Welt eigentlich vor? Glauben Sie wirklich, Ihr Leben sei etwas Außergewöhnliches und Großartiges, wie aus einem Hochglanzprospekt? Halten Sie die Welt für etwas, das man komplett ummodeln kann, wenn nur eine Handvoll motivierter Menschen gemeinsam mit anpacken? Der Weckalarm eines Handys ertönt und kurz darauf erscheint meine Tochter in der Küche. Ich bin wohl wieder die Letzte. Mama, gehst du etwa schon? So früh? Was denn? Ihr trinkt den Kaffee ohne mich? Meine Tochter wirft mir einen flüchtigen Blick zu und legt eine Hand auf die Schulter des Mädchens, die Andeutung einer Umarmung. Ich wende reflexartig den Kopf ab und versuche nach Kräften, nicht angewidert zu erscheinen. Ich mache einen Abstecher in die Kirche, sage ich, hole tief Luft und füge hinzu, und gehe dann zum Dienst. Kümmere dich nicht um mich, sondern um deine Arbeit. Wie ein Idiot rede ich mit dem Kühlschrank. Kirche? Du gehst noch in die Kirche? Hast du mir nicht erzählt, dass du damit aufgehört hast? Murmelt meine Tochter. Sie hat ein Knie zu sich herangezogen, den Fuß auf ihrem Stuhl. Wenn ich nicht gerade todkrank bin, besuche ich sie regelmäßig, sage ich bestimmt, was eine Lüge ist. Ich gehe hinter meiner Tochter, die an den Zehen ihres angewinkelten Beins herumspielt, vorbei aus der Küche. Während ich im Schuhschrank nach etwas Passendem suche, kommt das Mädchen her und überreicht mir eine hohe Thermoskanne und eine kleine Dose. Hier ist Kaffee drin und das ist für ihre Pillen. Auf dem Deckel stehen die Wochentage, so kommen sie nicht mehr durcheinander, denke ich. Sie muss mich murmeln gehört haben, als ich überlegte, ob ich meine Tabletten schon eingenommen habe oder nicht. Gezwungenermaßen greife ich nach den Sachen und verlasse das Haus. Farbe und Haptik der Thermoskanne machen einen hochwertigen Eindruck. Auch die Pillendose mit den verschiedenen Fächern wirkt nicht billig. Ich breche zu Fuß in Richtung Kirche auf und poliere im Gehen beides gründlich mit dem Taschentuch. Zum Wegwerfen sind die Gegenstände zu schade und irgendwann würde ich Geld ausgeben, um so etwas zu kaufen. In der Nähe des Kircheneingangs stehen ein paar Leute ins Gespräch vertieft. Ich warte, bis sie gegangen sind und betrete dann das Gebäude. Ich habe gehört, deine Tochter ist bei dir eingezogen, stimmt das? Ach, wie nett. Das Eck, in dem ich in der kleinen Kapelle sitze, ist ein miserables Versteck und ich werde umgehend angesprochen. Wie froh du sein musst. Das hat sie wohl für dich gepackt. Meine Bekannten erspähen sofort jede noch so kleine Veränderung an mir, wie die hohe glänzende Thermoskanne anstelle der gewohnten Plastikflasche in einer Hand. Oder den kleinen leichten Regenschirm und das putzige Handtäschchen in der anderen. Meine Branche aus Spitzenblumen, das Foto von mir und meiner Tochter als Hintergrundbild meines Smartphones. Ihre Tochter ist doch Professorin an der Universität, nicht wahr? Tatsächlich? Prächtig erzogen, was für ein Segen. Es gibt keine größere Gnade als Kinder, die es zu etwas gebracht haben. Es ist, als habe jemand auf einen Knopf gedrückt und alle fangen an, ohne Unterlass vor sich hin zu plappern und dabei maßlos übertriebene Behauptungen aufzustellen. Wissen diese Leute etwa, dass ich nicht gekommen bin, um zu beten? Oder versuchen sie nach Kräften, mich davon abzuhalten, mich bei meinem Schöpfer zu beklagen, warum er ausgerechnet mir diese schwere Prüfung auferlegt hat? Mir liegt auf der Zunge, dass meine Tochter nur eine Lehrbeauftragte ist, die den ganzen Tag eine bleischwere Tasche voll rätselhafter Papiere und Bücher durch die Gegend schleppt. Die Worte drohen mich zu zerreißen, dass sie ein armes Kind ist, dass sie in einem kleinen Auto die mitgebrachte Brotzeit essen muss, permanent müde ist, weswegen sie ein Nickerchen macht, wann immer sich die Gelegenheit bietet und jeden Abend, begraben unter Büchern und Papieren, am Schreibtisch einschläft. Sätze drohen jeden Augenblick aus mir herauszubrechen. Die verkünden, dass dieses Kind außerdem ein unbekanntes Mädchen angeschleppt hat, das meine Wohnung, mein Allerheiligstes, beschmutzt, auch wenn sie Miete zahlt. Inmitten der emsig plappernden Leute werfe ich einen verstohlenen Blick auf den Altar.
Ja, vielen Dank, Eva Maria Ginsberg, dass du deine schöne Stimme uns geschenkt hast für diese Gelegenheit. Und danke, Kamsamna Kim Hye-jin. Sie haben am Sonntag um 6 Uhr noch einmal Gelegenheit, die Autorin in einem ausführlichen Gespräch kennenzulernen. Und sie wird auch noch mal aus einer anderen Stelle lesen, auch gemeinsam mit Eva Maria Ginsberg. Und ja, nun geht es weiter in diesem Saal mit Christoph Höttger und in Saal 4 mit Lea Streisand. Dann danke fürs Kommen. Applaus